Die Person Mustafa Kemal und seinen Kult und seine Bedeutung angegriffen hat. Das kann man schon sehen. Er hat zum Beispiel viele, ein Beispiel ist, er hat sein Palast, hat auch ein Schutzgebiet gebaut, die Mustafa Kemal ernannt hat. Ja. Auf der anderen Seite sind natürlich die kemalistischen Faschisten, die jahrelang damit eigentlich angekämpft haben und jetzt eigentlich wieder da sind und sagen, die müssen diese kemalistischen Strukturen wieder aufbauen. Ja, das heißt, sie sagen zwar immer, sie seien säkulär, aber eigentlich nutzen sie die Religion auch immer, um das Volk einzuschläfern. Das war schon immer so. Aber wie gesagt, der Hauptunterschied zwischen diesen beiden eigentlich ist darin, dass die einen eher so islamistische Linie fahren. Das sieht man auch mit denen, die zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Hezbollah, die sie jetzt mit dazugenommen haben, oder die anderen Parteien, die jetzt auch ein Teil von diesem Bündnis sind. Auf der anderen Seite eher so eine nationalistische Linie, aber auch Islamisten sind auch dort. Ja, also sie versuchen dort alle irgendwie mit abzunehmen. Also alle mit abzuholen. Also ihnen ist eigentlich egal die politische Ausrichtung. Sie versuchen irgendwie von allem was mit dabei zu haben. Ist man auch darin, dass eigentlich die JP-Front, sag ich jetzt mal, auch mit der Hüda-Part, also Hezbollah, sich am Anfang getroffen hat. Ja. Ja. Jetzt beschuldigen sie sich zwar gegenseitig, aber schlussendlich haben sie eigentlich auch die Gunst ihrer Wähler eigentlich, auch wenn es so ganz kleine Gruppierungen sind, auch wenn wir von vielleicht 0,5% der Stimmen zählen, aber das ist für sie im Moment eigentlich nicht so wichtig. Und klar ist, dass man muss einfach sehen, dass es da zwischen ihnen keinen qualitativen Unterschied gibt. Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt. Ja. Auch zu den Zeiten, wo die JP regiert hat, gab es Massaker, gab es mehrere, wurden Kurden, Aleviten, Frauen ermordet und Revolutionäre verfolgt und gefoltert. Und das sind auch, also wenn man jetzt zum Beispiel Meral Akşener, die Vorsitzende von der E-Partei, als sie Innenministerin war, wurden Hunderte und Tausende von Revolutionären ermordet. Ja, und Gefängnisse gefoltert. Oder Temel Karamoğlu, der war Bürgermeister in Sivas, wo das Sivas-Massaker stattgefunden hat, an den Alevi.
Ja.
So, und jetzt von diesem Block ein demokratischer Wandel zu erwarten, ist natürlich nicht realistisch. Was man natürlich diskutieren kann, auf der einen Seite, natürlich, dass man in dieser Repressionsphase dem Volk natürlich Demokratie angepriesen wird. Ja, das heißt, das was die JP jetzt macht, ist, sie verteilen viele politische, demokratische Floskeln. Das wird aufhören und diese Gesetze werden wieder lockern und so weiter und so fort. Aber genau in dieser Wirtschaftskrise, die sich der türkische Staat befindet, wird das nicht lange gehen. Das wird von kurzer Zeit sein. Ja, und vor allem, wir gehen auch davon aus, dass diese Vernichtungspolitik vom türkischen Staat, dass die Staatspolitik gegenüber den Kurden auch mit ihnen weitergehen wird.
Ja.
Ja, das wird vielleicht quantitativ zu Beginn vielleicht ein anderes Niveau haben. Vielleicht werden sie auch zu Beginn gewisse, ich glaube zum Beispiel Präsidentschaftsbeleidigung, war ja mittlerweile ein Grund, wo man ins Gefängnis gesteckt wurde in der Türkei. Könnte sein, dass solche kleineren Delikte, dass es dort mehr Freiheit gibt, aber das wird nur von kurzer Zeit sein.
Ja.
Geht mir aus. Aber es ist halt diese, es ist halt, bei diesen Wahlen wird halt dem Volk eigentlich nur eins von diesen zwei Blöcken zur Auswahl gestellt, mehr oder weniger. Vor allem bei der Präsidentschaftswahl.
Ja.
Bei der Präsidentschaftswahl gibt es eigentlich nur Kılıçdaroğlu oder Erdogan, die zur Auswahl stehen. Die anderen, die sind nicht so relevant im Moment. Oder stehen eigentlich nicht zur Diskussion großartig. Bei den großen Firmen und dem Kapital vor allem. Also Erdogan hat sehr viel auf sich und auf seine engsten Gefolge konzentriert. Das heißt, die anderen Kapitalisten, die sind jetzt natürlich dafür, dass sie wieder einen Teil von dem Kuchen kriegen.
Ja.
Darum geht es ihnen hauptsächlich. Das ist eigentlich die Hauptsache von diesem, von dieser Auseinandersetzung. Ja. Erdogan hat die Mafia extrem gestärkt. Das war auch eine der Stärken von Erdogan zu Beginn. Er hat das eigentlich, das Geld oder diese wirtschaftliche Stärke, hat er eigentlich auch dem Volk zu Beginn viel verteilt.
Ja.
Und dann hat er auch viel die Gunst der Wähler eigentlich auch bekommen, auch vom Volk. Vor allem zum einen mit seiner religiösen islamistischen Linie. Auf der anderen Seite dadurch, dass er eigentlich die Wirtschaft gestärkt hat und sehr viel verteilt hat. Aber dieses, er hat natürlich viel mehr verteilt, als er eigentlich hat. Ja? Zum einen, den größten Teil haben sie eigentlich in ihre eigene Tasche gesteckt, das sieht man jetzt auch. Also der Staat selbst hat eigentlich mit Drogen gedealt. Ja, zum Beispiel in einem ganz offiziellen Flugzeug vom Präsidenten und vom Ministerpräsidenten, die ihn genutzt haben, wurden zum Beispiel Drogen geschmuggelt.
Ja.
So, das ist alles aufgedeckt. Sie haben die Mafia eigentlich gestärkt. Ja, deswegen, wir nennen es auch einen Mafia-Staat, der funktioniert mit der Mafia. Ja, die Morde, die gemacht wurden, die ganzen Drogen, und die einzigen Drogen, die aufgedeckt werden, sind die, die nicht mit ihnen zusammengearbeitet haben. Ja, aber es ist jetzt sehr vieles in den letzten Jahren immer wieder eigentlich aufgetaucht und was zeigt, wie der türkische Staat eigentlich funktioniert hat mit der Mafia und mit den Drogen und vor allem, sie haben viele öffentliche Mandate, zum Beispiel Baumandate, immer die gleichen Firmen vergeben. Es sind eigentlich fünf große Firmen, die alle Ausschreibungen vom türkischen Staat eigentlich erhalten haben. Eigentlich ohne Ausschreibung, sie haben direkt bekommen. Ja, und von diesem Kuchen möchten jetzt natürlich auch der kemalistische Teil eher was haben.
Ja.
Und das ist natürlich auch ein großer Punkt, worum es bei diesen Wahlen geht. Die andere Sache ist, dass Erdogan jetzt die Türkei ist ein halbkolonialer Staat eigentlich, von den USA, von der Europäischen Union, Deutschland, die schon seit dem Osmanischen Reich eigentlich immer starke Beziehungen nach Deutschland haben, also in der Türkei haben. Also Deutschland hat auch damals das Osmanische Reich bei dem Armenien-Massaker mit unterstützt und eigentlich wie auch bei den letzten Angriffen auch. Und von daher, diese Beziehung, die wird so leicht nicht zerbrechen. Aber in den letzten Jahren hat Erdogan eine sehr starke Beziehung nach Russland, zu den Shanghai Five auch aufgebaut, was natürlich jetzt in den imperialistischen Mächten des Westens, sage ich jetzt mal, natürlich nicht passt. Und Kılıçdaroğlu ist dann wieder eher jemand, der mit westlichen Werten eigentlich Werbung macht. Ja, er war auch in den USA und hat sich dort mit den Staatsrepräsentanten getroffen. Und er schätzt natürlich jetzt auch, dass er dort unterstützt wird. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Wahl noch eine Auseinandersetzung zwischen, dem russischen Block oder dem asiatischen Ostblock, schließlich Ostblock sagen wir im Sinne von, wie damals, aber dass eine Auseinandersetzung zwischen Russland und USA eigentlich in diesen Wahlen auch sich wieder finden wird.
Mhm. Gut, das also zu gewissen Gleichheiten und Widersprüchen zwischen diesen beiden Blöcken. Wir haben dann darüber geredet, wir reden von Pest und Cholera und zugleich gibt es Unterschiede zwischen Pest und Cholera. Was also wäre die Veränderung, wenn es eine Niederlage gäbe der AKP im EHP? Hier zu einem Zitat von Bezir Hozat, sie ist sozusagen das Pendant zu Cemal Bayık, hier auch Co-Vorsitzende des Exekutivsrats der PCK, spricht also für die kurdische Freiheitsbewegung. Was sie sagt hier, das ist ein Dokument, das auf Firat News nachzulesen ist, das viel länger ist als dieses kurze Ausschnittchen hier. Sie sagt, natürlich wird mit dem Sturz dieser Regierung nicht alles gelöst sein. Aber wenn die demokratische Front an Stärke gewinnt, wird es eine sehr starke Kampffront auf der Grundlage der Demokratisierung der Türkei bilden. Und wird eine neue Dynamik in der Türkei entstehen. Die Basis für Demokratie wird stärker werden. Für die Demokratisierung der Türkei wird der Aufbau einer demokratischen Republik, einer demokratischen Regierung und eines demokratischen Systems eine sehr wichtige Gelegenheit und einen Grund für den Kampf bieten. In dieser Hinsicht müssen alle ihre Rolle bei diesen Wahlen spielen. Womit wir also zu den Unterschieden zwischen AKP und CLT kehren.
Also die Situation vor allem im Volk ist auch, dass die CLP oder Kemalismus lange Zeit, auch heute noch, als progressives angesehen wird. Ja, und man sieht es als etwas Links, heute spricht man auch von CLP als Links, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht, aber im Volk, es gibt sehr viele Aleviten, die die Sympathisanten von der CLP sind, die Parteimitglieder sind doch, ich sag mal, Anführungszeichen, revolutionär denkende Menschen, die CLP für revolutionär halten, was natürlich aber nichts mit ihrer Ideologie eigentlich zu tun hat. Es hat sehr viel mit dem Bewusstsein von Kemalismus zu tun. Es gibt auch viele revolutionäre Organisationen in der Türkei, die sich nicht vom Kemalismus getrennt haben. Ja, das ist aus unserer Sicht auch ein entscheidender Grund oder entscheidender Unterschied, den Ibrahim Kaypakaya Anfang der 70er eigentlich identifiziert hat und den Kemalismus als Faschismus auch so ernannt hat. Und heute sind eigentlich auch die meisten revolutionären Organisationen, die wir auch als revolutionär sehen, sind auch aus dieser Linie heute. Es gibt natürlich viele, die meisten reformistischen, chauvinistischen Parteien, die sich sozialistisch oder kommunistisch nennen, die sind alle noch auf einer starken chauvinistischen Linie. Ja. Und genau in dieser Wahrnehmung, dass der Kemalismus irgendwo auch etwas mit Linkssein zu tun hat, ja, es ist natürlich auch, ist es auch so die Wahrnehmung. Aber jetzt aus unserer Sicht, wenn man sich das anschaut, man muss natürlich aus taktischer Sicht, muss man natürlich zwischen starkem Feind und schwachem Feind einen Unterschied machen können. Ja, wo man jetzt auch sieht, dass Erdogan die Staats in einem Regime eigentlich ist und die Staat eigentlich in seiner Hand hält und die Gewaltenteilung auch aufgelöst hat, es gibt quasi keine Gewaltenteilung mehr, ist es natürlich schon aus unserer Sicht auch ein taktisches, aus taktischer Sicht ein Unterschied zwischen starkem Feind und schwachem Feind. Das ist auch der Grund, warum man heute natürlich auch die Propaganda und die Antipropaganda auch hauptsächlich gegen Erdogan und das aktuelle Regime führen muss. Ja, was nicht heißt, dass sie die anderen unterstützen. Absolut nicht.
Ja.
Ja, aber die hauptsächliche Propaganda muss gegen aktuelle Regime eigentlich geführt werden. Ja, sonst verliert man auch irgendwo einen Draht zum Volk. Ja, weil sie sehen, was die meisten jetzt einfach sehen, ja, ist Hauptsache Erdogan weg, egal was kommt.
Ja.
Ja, was natürlich nicht richtig ist.
Ja,
wir können jetzt nicht diese Wut, die auch in der Basis im Volk jetzt eigentlich auch entstanden ist, gegenüber eigentlich diesem Widerspruch gegenüber dem Kapitalismus und gegen den türkischen Staat, einfach einer anderen bürgerlichen Gruppierung kanalisieren. Das sollte man auch nicht machen, weil diese Wut und dieser Widerspruch, der ist wahr. Ja? Aber man muss auch sehen, dass vor allem in den letzten Jahren die Repressionsfälle oder diese Angriffe gegen revolutionäre Organisationen und gegen politische Organisationen oder gegen alles, was demokratisch ist eigentlich, dass man diese Repressions, diesen Druck eigentlich irgendwie zerbrechen muss.
Mhm.
Ja, und dafür ist es wichtig, man kann einen Unterschied machen, also es gibt auch starke Argumente natürlich, dass man dort zwischen starken und schwachen Feind sich entscheidet,
yeah.
Ja, aber schlussendlich ist es nicht richtig, diese revolutionäre Wut, die in der Basis entstanden ist, einfach jetzt den Kemalisten zu kanalisieren.
Mhm.
Das ist eine große Gefahr, die dort besteht, wenn man diesen taktischen Schritt eigentlich aufregt. Also aus unserer Sicht ist der türkische Staat seit seiner Gründung, die türkische Republik ist faschistisch.
Mhm.
Ja. Die Massaker und diese Repressionsfälle, die hat nicht nur mit dem AKP, MRP-Regime zu tun.
Mhm.
Das ist seit der Gründung. Ja, seit 1938 mit dem Dresden-Massaker bis zu den letzten Massakern heute gab es immer wieder Militärputsch. Es gab immer wieder verschiedene Massaker, es gab immer wieder verschiedene Repressionswellen und dass die Kurden, Aleviten verfolgt werden, ermordet werden, das ist nichts Neues. Das hat weder mit Erdogan angefangen, es wird auch mit Erdogan nicht aufhören, wenn er geht.
Yeah.
Ja, das ist Staatspolitik einfach. Und gegen diese Staatspolitik kann man natürlich schon sagen, ja, wieso Wahlen und wieso ist das wichtig und aus revolutionärer Sicht. Aber man muss auch sehen, dass genau diese Zeiten eine große Aufmerksamkeit vom Volk auch genießen. Ja. Wenn man sich die Wahlbeteiligung anschaut in den letzten Jahren, die ist immer bei über 85%. Ja, und man sieht auch, dass sie auch angestiegen ist.
Ja.
Eigentlich mit den erhöhten Angriffen vom Faschismus hat auch sich die Wahlbeteiligung erhöht. Aber das zeigt ja eigentlich nur, dass die Menschen sich bei der Politik beteiligen möchten. Ja, das zeigt, sie möchten eigentlich ihre Initiative mit einbringen. Ja, dass es auf dem parlamentarischen Weg ist, das hat mehrere Gründe. Ja, das ist auch ein Grund ist natürlich auch, dass die revolutionäre Bewegung vielleicht nicht dort ist, wo man sich das vorstellt. Ja, aber das heißt natürlich nicht, dass wir diesen Weg aufgeben. Es gibt einen zweiten Weg und dieser Weg ist der Weg der Revolution. Und dieser Weg ist der einzig richtige, das ist auch der einzige Weg, der wirklich das Volk zu einer Freiheit oder zu einer Demokratie führen wird. Ja. Aber genau in dieser Zeit, wo diese Aufmerksamkeit zu den Wahlen so hoch ist, wo die Wahlbeteiligung so extrem hoch ist und auch einfach die Menschen auch politisiert werden, es dreht sich alles um Politik. Kleinkinder im Alter von 10 Jahren sprechen über Politik, sprechen über Wirtschaft und in dieser Zeit ist das natürlich eine starke Möglichkeit, um revolutionäre Propaganda zu betreiben. Vor allem auch in dieser Repressionsphase ist es auch eine Möglichkeit, ohne sofort festgenommen zu werden, an die Menschen ranzukommen, an das Volk ranzukommen und diese Arbeit zu betreiben.
Ja.
Man kann viele Aktionen durchführen, es werden viele Flyer verteilt, es werden Besuche gemacht, es werden Veranstaltungen gemacht. Und diese muss man natürlich nutzen, um auch revolutionäre Propaganda zu machen. Ja, man muss einfach alle Möglichkeiten nutzen. Und wie gesagt, 85% Wahlbeteiligung zeigt eigentlich, dass die Menschen mit einer Initiative nehmen wollen, wenn es darum geht, wie sie geführt werden. Ja. Es geht weniger um Vertrauen in das Parlament. Es geht mehr darum, um diese Initiative zu ergreifen. Aber es fehlt ihnen auch im Moment die Möglichkeit oder die Angst, einfach ermordet zu werden, was einfach in der Türkei auch vorhanden ist, oder festgenommen zu werden, ist einfach zu groß. Ja? Und um dieses zu brechen, muss natürlich die Revolutionäre Front, sage ich jetzt mal, wenn diese gestärkt wird, wird es auch diese Wut, die auch in der Basis entstanden ist, auch in diese revolutionäre, in den revolutionären Kampf kanalisiert werden.
Ja.
Also das wissen wir eigentlich. Und im Moment bietet es natürlich auch extrem viel Potenzial. Auch nach diesen Wahlen. Wir wissen, dass diese wirtschaftliche Krise, also die Krise des Kapitalismus, die ist ja nichts Neues, die wird auch immer so weitergehen. Und genau aus diesem Grund wissen wir eigentlich, dass egal, auch wenn jetzt das nationale Bündnis kommt, oder das Volksbündnis, wie sie es nennen, die werden diese Krise nicht lösen können. Das ist einfach nicht möglich. Der Staat ist eigentlich bankrott.
Ja. Gut, wir nähern uns den kürzeren Teilen an. Wir haben darüber geredet, dass sich vermutlich mit einer Niederlage der AKP neue Spielräume wieder auftun würden. Spielräume, die der revolutionären Bewegung Möglichkeiten geben würden. Wir haben dann aber auch darüber geredet, dass es ja nicht nur darum geht, zu schauen, was sich taktisch verändern würde zwischen starkem und schwachem Feind. Und vielleicht auch darüber zu reden, was die revolutionären Ziele im Wahlkampf selber sind, wie die revolutionäre Arbeit im Wahlkampf selber weitergeht. Hierzu auch, bevor der Genosse weiterspricht, die Frage ist etwas à la, wie läuft die revolutionäre Arbeit parallel oder ergänzend oder im Rahmen des Wahlkampfes. Auch noch ein Zitat hier von Cemal Bayık, das ist in dieser Broschüre, wie gesagt, ist da hinten erhältlich. Er sagt zu dieser Situation der Wahlen: Es ist die Aufgabe der Avantgarde, das Bewusstsein der Gesellschaft zu schärfen, ihre Reaktion und ihre Wut in Handlungen umzuwandeln. Es gibt niemanden, der nicht vom faschistischen Regime beeinträchtigt wird, der nicht unterdrückt und verfolgt wird, der keine Wut spürt und nicht reagiert. Es ist wichtig, die 90% der Gesellschaft zu mobilisieren, die unglücklich und unzufrieden sind. Der Charakter dieses Prozesses bedingt, dass radikale Volksaufstände entwickelt werden, die wirtschaftliche, politische, militärische, legale, illegale und demokratische Methoden des Kampfes beinhalten. Die Aufgabe ist es, den Kampf auf ein höheres Niveau zu heben.
Die muss es geben. Also vor allem in dieser Zeit muss viel Massenarbeit betrieben werden. Vor allem auch aufgrund von dieser Wut und dem Widerspruch in der Basis, die jetzt auch entstanden ist. Diese Wut ist da. Ja, vor allem auch im Erdbeben und diese ganzen korrupten Vorgehensweise vom türkischen Staat, das hat natürlich alle natürlich in der Basis auch genau diese Auswirkungen gehabt, dass diese Wut entstanden ist. Und wenn man jetzt sich die Verhältnisse anschaut, es gibt viele Parteien oder Organisationen in der Türkei, die sich sozialistisch oder kommunistisch nennen oder auch wenn sie das nicht sind, zum Beispiel die TKP in der Türkei, das ist eine reformistisch-chauvinistische Partei. Ja, die immer als erstes die zum Beispiel die Kurden beschuldigen, irgendwas ist, die PKK als Terroristen sehen und so weiter und so fort. Aber jetzt mal abgesehen von dieser ideologischen Bewertung, gibt es einfach viele Menschen im Volk, die sich mit diesem Gedanken von Sozialismus oder Kommunismus eigentlich identifizieren können. Ja, hat natürlich verschiedene, auch qualitative Unterschiede, ja, aber es gibt viele Sympathisanten von Sozialismus oder Kommunismus. Das muss man einfach sehen. Ja, dass die Parteien, also das ist ganz ein wichtiger Aspekt, einfach zu sehen, was für ein Potenzial es auch in der Türkei eigentlich gibt oder wo das Volk eingestellt ist. Das ist natürlich noch auch viel von den 90ern und 70ern, wo es sehr starke revolutionäre Bewegungen gab, vor allem im bewaffneten Kampf, sehr, sehr starke revolutionäre Kriege geführt wurden, im Volkskrieg. Und heute haben Revolutionäre auch immer noch sehr große Sympathie. Und es ist eine etwas andere Herangehensweise als in den 90ern. Ja. Vor allem, weil jetzt auch wirklich dieser bewaffnete Kampf gewissermaßen in gewissen Regionen auch geschwächt wurde, das muss man auch sehen. Also die Türkei ist das viertstärkste NATO-Land, was Militär angeht, das muss man einfach sehen. Ja. Und als Umkehrschluss gibt es auch die Vereinigte Revolutionärbewegung der Völker, wo 10 Organisationen inklusive, 10 Parteien inklusive der PKK und TKP-ML, MLKP, MKP, also die hauptsächlich bewaffneten Kampf führen, sich vereinigt haben und auch damit große Sorge eigentlich bei den Herrschenden verbreitet haben. Ja, das muss man sehen. Das ist aber ein Teil. Aber jetzt genau in dieser Zeit ist es wichtig, bei diesen Wahlen, wo sich viele darauf konzentriert haben, diese Massenarbeit zu betreiben. Und diese kann man auch betreiben. Ja, das ist eigentlich die Zeit, wo die Menschen, wo man auch vor allem nach Corona, wo auch viel dieser soziale Aspekt auch verloren gegangen ist, ist jetzt eine Möglichkeit, auch zu den Leuten zu gehen, die man lange nicht gesehen hat, mit denen man lange nicht diskutieren konnte. Und nochmal wieder eigentlich dort die Menschen zu organisieren. Yeah. Ja, das Volk zu organisieren. Yeah. Und aus revolutionärer Sicht ist es wichtig, im Parlament gibt es auch, das Parlament ist aus unserer Sicht eine Maske vom Faschismus, aber durch diese Aufmerksamkeit ist natürlich, wenn man stark vertreten ist dort, kriegt man immer wieder die Möglichkeit, dort Propaganda zu betreiben und den türkischen Staat eigentlich zu denunzieren und immer wieder, Parlament-Fernseher, einen Sender, yeah. Und der wird so stark verfolgt wie in keinem anderen Land.
Yeah,
yeah. Ja, das heißt, wenn man dort was sagt, dann guckt das auch an.
Yeah,
yeah. Ja, und einfach als taktisches Manöver, diese Plattform zu nutzen, ist natürlich unumgänglich, sage ich jetzt mal, in der aktuellen Situation. Ja. Und die demokratischen Kräfte, insgesamt muss man schon sehen, dass das ist alles sehr fixiert auf Erdogan loswerden.
Yeah.
Ja, daher ist auch das Zusammenhalten in den demokratischen Kräften auch sehr stark.
Ja,
also es ist Kritik aneinander und es wird im Moment ein bisschen, klar wird es auf Social Media diskutiert, aber insgesamt gibt es da schon einen großen, wenn man alle zusammennimmt, einen großen demokratischen Block. Ja, die zwar hauptsächlich die Kemalisten unterstützen, aber es gibt auch diesen großen demokratischen Block, der im Moment einfach aber hauptsächlich darauf fixiert ist, Erdogan loswerden. Das ist so das Hauptziel im Moment.
Gut, Erdogan loswerden, das ist das Hauptziel. Wir haben uns dann, das zweitletzte Audio dann, das folgt, darüber geredet, okay, gehen wir mal davon aus, dass es geschieht. Erdogan ist abgewählt. Was ist das, was uns nach den Wahlen erwartet? Hierzu nochmals kurz ein Zitat aus dieser längeren Erklärung der MLKP. Die sagen, der Kampf der Unterdrückten ist nicht durch die Möglichkeiten und Räume entstanden, die dieses oder jenes Lager der Bourgeoisie eröffnet hat, sondern trotz der Bourgeoisie, und zwar in die Kämpfe selbst, diese Möglichkeiten und Räume eröffnet haben. Daher kann das, was die Massen heute bereit machen wird, nicht darin bestehen, sich selbst in der Hoffnung auf die Möglichkeit einer sogenannten Restauration auszusetzen. Nicht kämpfen zu wollen, schützt nicht davor, geschlagen zu werden. Es gibt keinen anderen Weg, als zu lernen, organisiert und als breite Masse zu kämpfen.
Genau, das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass Erdogan bei einem Wahlmisserfolg seine paramilitärischen Kräfte, die auf die Straßen bringen wird, er hat die ganz normalen Ordnungsordner bewaffnet, ja, ohne irgendwelche Ausbildung, dass man dort eigentlich als revolutionäre Kraft das Volk verteidigt. Ja, in diesem bewaffneten Kampf, das ist eine große, also die Wahrscheinlichkeit des Eintritts ist sehr hoch. Ja, das ist vor allem die Mafia. Und die Mafia hat zuletzt immer wieder zusammen Fotos mit irgendwelchen Polizeichefs gemacht, zum Beispiel. Sie möchten schon Staats- und das Volk einschüchtern.
Ja.
Ja, und das sagen sie auch öffentlich.
Ja.
Ja, wenn Erdogan verliert, das wird dann sehr große Konsequenzen haben, sagt zum Beispiel. Ja, und sie drohen eigentlich allen damit, dass wenn sie Erdogan nicht wählen, dass es dann zu diesen Kämpfen kommen wird. Aber da ist genau dann die Rolle der Revolutionären. Darauf müssen wir uns auch vorbereiten, das Volk zu verteidigen in diesem Kampf. Ja, egal wie sehr wir eigentlich das Parlament eigentlich missachten und die Wahlen für uns eigentlich nur ein taktisches Manöver ist, aber das Volk verteidigen und eigentlich das Recht von ihnen eine Stimme abzugeben, muss auch verteidigt werden. In dem Sinne. Ja, das ist auch, das war halt, wie schon gesagt, kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ja, man muss diese doppelte Linie muss man führen. Weil eins ist klar, die Befreiung des Volkes ist nur mit revolutionärer Gewalt möglich in der Türkei. Gegen den Faschismus. Es wird keine qualitative Änderung mit parlamentarischen Wahlen geben. Und diese muss man vorbereiten und so, und das Volk muss man verteidigen und das Volk muss man organisieren und das Volk muss man auch bewaffnen. Man muss darauf vorbereitet sein, dass diese islamistischen Sekten auch mit ihren parlamentarischen Gruppen dann auf das Volk losgehen. Die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass es passiert, aber man muss auch sehen, dass dieser, zum Beispiel auch der JHP-Block, ja, dafür gesorgt haben, dass die Menschen im Moment nicht auf die Straße gehen und demonstrieren. Weil einfach alles, dass sie die Wahlen des Jahrhunderts und bloß nicht in Gefahr stellen und bloß nicht, ist ja auch klar, wenn sie später dann die Herrschenden sind, möchten sie auch nicht, dass die Leute auf die Straße gehen. Ja? Das heißt, die Volksbewegung eigentlich, die wird von der aktuellen Opposition eigentlich gestoppt.
Ja.
Ja. Sie lassen sich pazifizieren, das ist eigentlich das Ganze.
Ja.
Aber die Revolutionären, die organisieren das natürlich, die müssen das natürlich organisieren. Ja, diese Arbeit wird betrieben.
Ja.
Ja, das sieht man jetzt nicht in den Medien oder sonst irgendwas, aber diese Arbeit muss betrieben werden. Darauf bereitet man sich vor, das ist ja nichts Neues. Vor allem, wenn es in der ersten Runde keine Entscheidung gibt, dann wird es genau wie damals, zwischen diesem ersten und dem zweiten Wahlgang, wird es wahrscheinlich wieder zu solchen Auseinandersetzungen kommen. Die Menschen sind sehr, sehr geladen. Ja, es ist ein sehr explosiver Moment. Es gibt, es können Sie jetzt in jedem Moment irgendwo zu einer großen, gesellschaftlichen Explosion kommen. Ja, aus welchem Grund auch immer. Das wissen sie auch. Aber der Schutz des Staates steht vor allem bei den aktuell herrschenden, auch bei